Guten Morgen. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Und ja, schön, dass ihr trotz der neuen Zeit, trotzdem zur richtigen Zeit heute Morgen hier seid. Ich grüße euch mit einem Spruch aus Psalm 42. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste mich nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Lasst uns zu Beginn des Gottesdienstes beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Herr, unser Vater im Himmel, wir sehnen uns nach Begegnung mit dir. Und wir feiern heute Gottesdienst und ich bitte dich, dass du hier unter uns bist und ja jedem Einzelnen, der nach dir dürstet, begegnest. Danke, dass wir ja heute hier zusammen auf dich und auf dein Wort hören können. Wenn wir in die Welt sehen, dann wissen wir, dass das nicht überall selbstverständlich ist. Und ich bitte dich, dass du heute nicht nur in den Gottesdiensten bist, sondern auch ganz besonders denen nahe bist, die dich suchen, ja, und keinen Gottesdienst besuchen oder besuchen können. Ja, sei jetzt bei uns hier und segne diesen Gottesdienst. Amen. Ja, hier sind gerade schon eine ganze Reihe Kinder reingekommen, das habt ihr gesehen. Und ja, wir werden gleich hier im Gottesdienst Kinder segnen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und nächste Woche im Gottesdienst werden wir hier ein Brautpaar segnen. Und das wird ein ganz besonderer Gottesdienst sein, zu dem ich euch jetzt auch diese Woche schon einlade. Und das Hochzeitspaar lädt euch und uns dann nächste Woche nach dem Gottesdienst zu Kaffee und Kuchen ein. Also wir werden wieder verköstigt. Genauso wie wir auch heute verköstigt werden nach dem Gottesdienst, gibt es Suppe wieder draußen im Foyer. Das hatten wir jetzt auch schon öfter, kennt ihr. Wer am Anfang sich getraut hat, so ein buntes Band in Empfang zu nehmen, der kann dann nachher mal gucken, wer das Band der gleichen Farbe hat und hat dann somit auch schon seinen Sitzpartner gefunden beim Essen. So könnt ihr auch Leuten begegnen, die ihr vielleicht nicht jeden Sonntag seht. Dann haben wir draußen im Foyer ja diesen Büchertisch und der wird jetzt abgebaut im Laufe des Aprils. Also wenn ihr noch Bücher haben wollt, guckt, nutzt die Gelegenheit, guckt da noch mal rein, nehmt euch mit, was ihr haben wollt, aber bitte stellt nichts Neues mehr dazu, dass der dann auch weg kann. Dann auf dem Zettel seht ihr einige Sachen, die in der nächsten Zeit stattfinden. Da steht auch die Atempause drauf, die am Donnerstag stattfindet. Allerdings hat sich das Thema geändert. Es ist nicht, wie auf dem Zettel steht, das Bible Art Journaling, sondern Segen empfangen und Segen weitergeben. Also bedenkt die kurzfristige Änderung. Das andere Thema wird dann irgendwann nachgeholt. So, dann habe ich noch zwei. Einmal die Melanie und genau, komm mal nach vorne. Du kriegst ein Mikrofon von mir. Du möchtest uns was zum Gipfelstürmer erzählen.
Genau, ich wünsche euch einen guten Morgen und ich hoffe, dass ich euch am Freitag, den 5. April, auch einen guten Abend wünschen kann, denn da findet der Gipfelstürmer statt. Auf diesen Zetteln steht jetzt zwar, das ist ein Abend für junge Erwachsene, aber das stimmt nicht mehr ganz. Es ist ein Abend für alle, also jeder, der möchte, kann gerne vorbeikommen. Das Thema wird heißen, ach du dickes Ei, wenn es im Leben nicht mehr rund läuft. Genau, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr mit euren Erfahrungen, mit euren Lebensgeschichten auch dabei sein wollt und die mit uns teilen wollt.
Ja.
Ja. Der zweite Freitag im Monat ist der
12.
Dann ist es der 12. Tut mir leid. Genau.
Manchmal stimmt der Zettel dann doch. Danke dir. So, dann habe ich noch die Kretschmas, Helga und Norbert, kommt ihr doch bitte einmal nach vorne. Ihr habt die Hände voll, das sehe ich. Ihr habt uns was mitgebracht. Zeigt doch mal, was ihr dabei habt. Genau, könnt ihr das erkennen? Das sind Gideon-Bibeln. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen, wenn ihr im Urlaub im Hotel wart und die Schublade aufgemacht habt und da lag so eine Bibel drin. Und genau, ihr gehört zu den Gideons und ihr habt was ganz Besonderes vor. Und Norbert, erzähl doch mal, was ihr da vorhabt.
Ja, ganz allgemein brauchen wir ja die Unterstützung der Gemeinden, aus denen wir kommen. Wir sind viele auf der ganzen Welt, die versuchen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und das machen wir mit Bibeln, für die wir Spenden erhalten haben oder die wir selber kaufen. Und das legen wir aus in Schulen, in Gefängnissen, in Universitäten, Krankenhäusern und so weiter, aber auch Hotels. Und dort ist es meist in 3 Sprachen. Und ja, mit den Frauen.
Ja, wir Frauen gehen in Arztpraxen. Dortmund-Brakel war ein ganz hartes Pflaster, sind wir wenig losgeworden. Wir predigen die Leute nicht an, sondern wir überreichen nur die Bibeln und sagen, wir haben ein Geschenk für sie, also wir wollen Zeugen sein. Und unser Anliegen ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Macht Gebrauch davon, wir haben vorne einen Stand. Und unser Gebetsanliegen ist heute, wir haben, Anreise ist nächste Woche Sonntag, ab Montag ein Einsatz, wo 140 Gideons aus ganz Deutschland unsere Dortmunder Gruppe unterstützen möchten. Und die bringen einen Container mit 30.000 Bibeln mit und es wird Vorschulen, in Schulen Aktionen geben, wo wir Bibeln verteilen werden.
Ja, und da sind wir jetzt darauf angewiesen, dass ihr das durch euer Gebet unterstützt. Denn wir wollen die Bibeln anbieten als Geschenk. Nicht jeder möchte etwas haben. Ihr könnt also darum beten, dass viele dieses Geschenk annehmen. Denn die Wirkung der Bibeln ist manchmal im Zeitablauf ganz gravierend, dass Menschen irgendwann in irgendeiner Situation sich an eine Bibel erinnern und darin das Wort Gottes finden und so zum Glauben kommen. Denn das ist unser Ziel. Und aus Jesaja noch das Wort.
Also in Jesaja 55, Vers 11 steht, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, spricht der Herr. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und besondere Freude macht uns in den Schulen mit den Kindern. Der letzte Schuleinsatz in Bechkamen war wieder wunderbar. Mit 6 Leuten waren wir da, 3 Klassen. Wie offen die Kinder sind und wie sie in der Bibel, in den Sprüchen so viel Weisheit gefunden haben, dass sie so auf Gottes Vertrauen und Glauben hingewiesen haben, was sie in der Bibel gefunden haben.
Ja, besten Dank. Also bitte betet für diese Aktion, betet für die Arbeit. Es ist Mission. Wir fühlen uns als Außendienstmitarbeiter der Gemeinden und wir hoffen, dass diese Aktion doch vielen das Wort Jesu Christi nahe bringt und sie zum Glauben finden und dann zu einer Gemeinde, welche auch immer.
Besten ja, Dank. Vielen Dank euch. Wir finden euch nachher im Foyer.
Ganz kurz noch einen Satz zu dem kommenden Gottesdienst. Das ist ja unüblich. Hochzeiten werden normalerweise am Freitag oder Samstag gefeiert. Das ist keine normale Hochzeit. Es geht um Helena und Vincent Kwi Mazambi. Und die sind schon seit 30 Jahren ein Paar. Die haben erwachsene Kinder, aber sie haben nie kirchlich, gemeindlich geheiratet, eine Trauung gehabt und sie haben sich so von Herzen gewünscht, dass sie das nochmal nachvollziehen können. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst gemeinsam tun. Das zum Verständnis.
Ja, danke dir. Ich habe noch eine Brille hier. Ich weiß nicht, wer die vermisst. Die ist letzte Woche hier gefunden worden. Es ist auch eine Mail rumgegangen. Wer sie vermisst, kann sich bei mir melden oder ich lege sie hinterher wieder ans Technikpult. Also wer den Durchblick vermisst, der braucht diese Brille. So, wir wollen singen. Und zwar das erste Lied miteinander. Wir sammeln dabei die Kollekte ein. Ein neuer Tag beginnt. Thank you.
Ich lese uns eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium von Jesus und Kindern vor. Markus 10, Vers 13 und folgende. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre, aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern: Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Auch heute haben wir Kinder und Eltern mit Kindern in diesem Gottesdienst, die ihre Kinder zu Jesus bringen wollen, dass er sie segnet. Das ist die Familienbeatat und ich bitte euch mal, dass ihr nach vorne kommt. Hallo, du bist der? Du bist der David. Das ist super. Und du bist? Janis. Und du bist? Du bist? Wer bist du? Ariel? Du bist Ariel. Grüß dich. Hallo. So, und du bist der Freund von Ariel. Genau. Und du bist die Anne. Super. Ja. Am besten stellt ihr euch mal so zusammen. Genau, das ist ja toll. So. Genau, was wir jetzt in diesem Gottesdienst tun wollen, ist, dass so wie Jesus die Kinder gesegnet hat, wir auch euch segnen wollen. Wir wollen euch Gottes Segen zusprechen. Wir wollen für diesen Segen beten. Und das heißt, dass Gott euch freundlich anschaut, dass Gott bei euch ist, euch beschützt, mit euch den Weg geht, dass er Anteil an eurem Leben nimmt. Dafür wollen wir beten und für alle, die in diesem Gottesdienst zum ersten Mal so eine Kindersegnung erleben, die kleinen Menschen hier werden also dadurch nicht Mitglieder unserer Gemeinde, sie werden auch kommen auch nicht zum Glauben, das ist keine Art von Taufe, sondern wir wollen einfach, so wie ich es gesagt habe, ihnen Gottes Segen zusprechen. Wir haben von jedem von euch ein Bonbon nicht, das kommt später vielleicht, aber für jeden von euch einen Satz aus der Bibel. Und zwar zunächst einmal für Ariel, das bist du. Hier steht für dich ein Satz aus der Bibel: Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe, sagt Gott dir, Ariel, meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Gott liebt dich und sagt, das bleibt so. Anne, für dich habe ich hier auch einen Satz aus der Bibel, einen Satz, den Gott dir sagt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst, ich helfe dir. Das ist gut. Also wenn du mal Angst hast, kannst du dich daran erinnern und weißt, Gott ist bei dir und er streckt dir seine Hand aus, du kannst an seine Hand gehen. David, für dich habe ich einen Satz, der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst, bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand. Psalm 27, Vers 1. Also wenn du mal Angst haben solltest, weißt du, Gott ist eine Burg für dich. Und was machst du dann? Du läufst schnell in die Burg. So schnell es geht, genau. Ja, ich möchte jetzt für euch beten und Gottes Segen für euch erbitten. Lieber Vater im Himmel, danke für Anne, für David, für Ariel. Danke, dass du diese drei kennst und ihnen Leben geschenkt hast und dass du sie bis hierhin auch beschützt und begleitet hast. Und wir bitten dich, dass du bei ihnen bist, so wie du es in diesen Worten ihnen zugesprochen hast, dass du sie segnest und beschützt und dass du auch ihre Eltern segnest und ihnen die Kraft gibst, gute Eltern zu sein, ihren Kindern das zu geben, was sie brauchen. Jesus, danke, dass du wirklich mit deinem Segen unerschöpflich bist. Du hast wirklich alles, was diese drei, was diese Familie für ihr Leben braucht. Und so segne euch der Herr, so segne euch der lebendige Gott. Er schenke euch seinen Frieden. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und gebe euch seinen Frieden. Amen. So. Amen. Und jetzt seid ihr gesegnet. Ihr dürft jetzt runtergehen. So.
Jetzt haben Sie doch noch die Schokolade gekriegt. Danke, Gerlinde. Ich möchte ein kleines Gedankenexperiment mit euch machen. Und ja, vielleicht macht ihr mit. Stellt euch einmal vor, ihr begegnet einem Menschen, den ihr nicht oder noch gar nicht kennt. Das ist vielleicht bei den Jüngeren der neue Sitznachbar in der Schule oder der neue Kollege, der ins Büro kommt, oder ihr steckt im Aufzug fest und da ist noch jemand dabei, den ihr gar nicht kennt. Vielleicht ist es auch jemand, der jetzt gerade neben euch im Gottesdienst sitzt. Wie ist diese Begegnung geprägt? Welche Empfindungen herrschen bei euch vor? Wie begegnet ihr diesen Menschen? Habt ihr eine Idee, eine Eigenschaft? Was geht in euch vor? Ihr dürft es, wenn wem was einfällt, der darf es sagen. Ich spreche es dann nochmal nach, laut durchs Mikro. Keiner begegnet jemandem. Hille stellt sich vor, genau. Man stellt sich vor, weil man kennt den anderen ja noch gar nicht. Vielleicht ist auch Vorsicht das vorherrschende Gefühl oder bei einem anderen Charakterzug eher die Neugier. Wer ist denn das? Den möchte ich kennenlernen. Wir sind aber wahrscheinlich eher erstmal ein bisschen zurückhaltend und checken die Lage. Wie sieht das aus mit jemandem, den man schon länger kennt, aber vielleicht keine wirkliche Beziehung zu der Person hat? Vielleicht der Nachbar gegenüber, den sieht man immer beim Müll rausbringen, oder der Kollege in der Nachbarabteilung, den sieht man immer beim Mittagessen und an der Stempeluhr, aber öfter auch nicht. Vielleicht der Sportkollege, mit dem man Tennis spielt, aber nicht wirklich viel redet, außer übers Wetter. Wie sieht's da aus mit der Beziehung? Ich sehe schon, ihr habt die Zeitumstellung nicht hingekriegt, ne? Man sagt guten Tag, genau. Aber mehr auch nicht. Wie geht's, genau? Über die Zeitumstellung. Also es ist eine eher oberflächliche Beziehung, ne? Die kratzt eher oben. Also man weiß ungefähr, wo der schwebt, aber in die Tiefe eher nicht. Im Gegensatz vielleicht zu euren Freunden, guten Bekannten, vertrauten Wegbegleitern. Da ist es ja dann doch eher so, dass man auch mal etwas tiefergehende Gespräche führt und fragt, wie geht's dir? Und auch die Antwort abwartet. Und das ist jetzt einfach. Wie sieht das denn aus mit den Menschen, die ihr wirklich liebt? Eure Ehepartner, eure Kinder, Eltern. Wie ist da die Beziehung geprägt? Vertrauen, Geborgenheit, Offenheit. Eine ganz andere Beziehung als zu demjenigen, den ich noch gar nicht kenne. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich frage dich persönlich, wie sieht denn deine Beziehung zu Gott und zu Jesus gerade aus? Ist Jesus der Mensch oder Gott, den ich eigentlich gar nicht kenne, dem ich noch nie wirklich begegnet bin? Oder leben wir so nebeneinander her, aber nicht miteinander? Haben wir eine tiefe Beziehung und ich kann sagen, was ich denke, was ich fühle? Liebe ich Jesus? Und wir haben jetzt einen Moment der Stille, da könnt ihr genau über diese Frage nachdenken. Wie sieht euer Beziehungsstatus zu Jesus, zu Gott jetzt gerade im Moment aus? Und danach singen wir noch ein Lied und dann hören wir auf die Predigt von Rolf Cyrus.
Ich spreche über diese beiden Fragen nachdenken. Und diese beiden Fragen werden uns auch begleiten durch die Predigt hindurch. Und die werden uns dann auch zu dem führen, was Marinka uns als Einleitung gesagt hat. Was ist christlicher Glaube? Wann glaubt jemand? Wann glaubst du? Wann glaube ich? Ein erstes mögliches Verständnis ist, ich glaube, wenn ich tief innen überzeugt davon bin, dass die grundsätzlichen Aussagen in der Bibel wahr sind, zutreffend sind. Ist das so? Glaubt jemand, wenn er mit echter Überzeugung sagen kann, Gott hat die Welt geschaffen? Oder Jesus Christus ist Gottes Sohn? Oder Jesus starb für uns am Kreuz und deswegen ist unsere Schuld vergeben? Oder Gott ist gut, Gott ist die Liebe? Ich könnte viele weitere Aussagen da aneinanderreihen. Eine Sammlung solcher Aussagen nennt man ein Glaubensbekenntnis. In unseren Kirchen beten wir zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Ist das Glauben? Ist das, wenn du solch ein Bekenntnis sprichst und davon überzeugt bist, dann Glauben? Nun, ganz sicher haben solche Bekenntnisse mit Glauben zu tun. Solche Überzeugungen haben mit Glauben zu tun. Deswegen heißen die ja auch Glaubensbekenntnisse. Aber sie sind nicht das Herzstück des Glaubens, das, was den Glauben ausmacht. Wenn das denn so wäre, dann wäre unser Glaube ja eine wackelige Angelegenheit. Denn Überzeugungen können sich ändern, können in Frage gestellt werden. Also, wenn du dich zum Beispiel mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung zum Thema Evolution beschäftigst, dann könnte es schnell geschehen, dass deine bisherigen Vorstellungen zum Thema Schöpfung in Frage gestellt werden. Ich finde es wichtig, dass wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen, aber wenn das sofort zu einer existenziellen Angelegenheit wird, die meine Existenz als gläubiger Mensch in Frage stellt, dann ist das eine sehr anstrengende Sache. Und das wird passieren, wenn der Glaube seine Grundlage zuerst und vor allem in unseren Überzeugungen hat. Dann hängt mein Glaube von den Antworten ab, die ich finde oder nicht finde, von meinen Überzeugungen. Bekenntnisse können ja auch zum Beispiel übernommen werden. Zum Beispiel tun das die Kinder. Kinder übernehmen zunächst einmal die Überzeugung, auch die Glaubensüberzeugungen ihrer Eltern. Aber dann kommt die Zeit, wo übernommene Überzeugungen und Bekenntnisse in Frage gestellt werden. Weil sich herausstellt, dass die eigene Überzeugung den übernommenen Überzeugungen nicht oder nicht mehr entspricht. Also, halten wir mal fest, christlicher Glaube hat mit Bekenntnis zu tun, aber ist mehr als das. Ich muss drücken. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir über diese Frage nachdenken, was ist christlicher Glaube, wann glaubt jemand? Die zweite Möglichkeit ist, dass wir sagen, das hat mit Taten zu tun, mit Taten des Glaubens. Als Freikirche stimmen wir damit überein, dass das Glaubensbekenntnis wichtig ist, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen, zu dem Überzeugtsein von bestimmten Glaubensinhalten muss auch dazukommen, dass das im Leben sich widerspiegelt. Müssen Taten dazukommen. Das Bekenntnis muss sich in der Lebensführung widerspiegeln. Wir sagen, es reicht nicht, dass man sagt, Gott ist die Liebe und Nächstenliebe, das ist das, was Gott will, sondern dann geht es auch darum, hilfsbereit und freundlich zu sein. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Erinnert ihr euch an die letzte Predigt von Pastor Arne Völkel? Glauben und Taten des Glaubens gehören zusammen. Kann man nicht auseinanderreißen. Glaube ohne Taten ist nicht echt. Aber Hand aufs Herz. Wie schnell sind wir als Menschen inkonsequent oder kraftlos oder mutlos? Und wenn dann die Taten unseren Glauben ausmachen sollen, in dem Sinn, dass sie unseren Glauben sozusagen ausweisen als echt, dann ist unser Glaube ja eine noch instabilere Sache. dann kann es passieren, dass wir einander beobachten und sagen, hey, guck mal, was macht der denn da? Das passt aber nicht zusammen mit Glauben. Der glaubt nicht richtig. Oder wir sagen uns selbst, ich kann nicht mehr glauben, weil ich nicht mehr freundlich sein kann, weil ich nicht mehr ehrlich sein will oder kann, weil ich dieses oder jenes nicht getan habe und nicht mehr tun kann und tun will. Ich schaffe das nicht mehr zu glauben. Und diese Formulierung in sich ist ja schon eine Offenbarung. Ich schaffe das nicht. Also ist Glaube mein Schaffen. Also das kann es nicht sein. Und auch hier steht am Ende Überzeugung, Bekenntnis und Taten, die diesem Bekenntnis entsprechen. Das ist wichtig, aber all das ist noch nicht der eigentliche Glaube. All das kann auf jeden Fall ein wichtiger und notwendiger Ausdruck von Glauben sein, aber es kann es auch nicht sein. Ein Bekenntnis und Taten, die dem Bekenntnis entsprechen, könnten zum Beispiel auch Ausdruck einer christlichen Sozialisation sein. Was ist, ich kann dazwischen. Was ist christlicher Glaube? Wann glaubt jemand? An dieser Stelle möchte ich unseren Predigttext für heute ins Spiel bringen. Er steht im Evangelium nach Johannes Kapitel 17. Dieser Text steht am Ende der Abschiedsreden von Jesus. Jesus weiß, dass er sterben wird, dass er verhaftet werden wird und dieser Text enthält ein Gebet, das Jesus für seine Jünger spricht. Das ist das Abschiedsgebet von Jesus. In diesem Gebet blickt Jesus zurück auf sein Lebenswerk und er legt auch Rechenschaft ab über das, was er getan hat, seinen Auftrag, den er erfüllt hat. Und gleichzeitig bittet Jesus für seine Jünger, die er alleine zurücklässt, dass Gott ihren Glauben bewahrt. Und ich lese uns jetzt einzelne Verse nur daraus vor, weil das ist ein unglaublich dichter Text. Und ich lese uns jetzt die Verse 9, 11 bis 12 und 17 bis 19 vor. Und ihr findet das hier, könnt das hier auch mitlesen. Jesus betet für sie und sie, das sind seine Jünger, für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit die Voraussage der Heiligen Schriften in Erfüllung ging. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Wisst ihr, als ich diesen Bibeltext das erste Mal so bewusst las als Predigttext für heute, beziehungsweise ich habe ihn vorher schon gelesen, aber als ich den so bewusst las und stieß ich auf diese Worte, göttliche Wirklichkeit, lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben. Und ich dachte, wow, das ist es. Das beschreibt Glauben. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist Glauben. Leben in göttlicher Wirklichkeit. Zum einen sagt das, Glauben ist Leben. Das meint, Glaube ist mehr als eine Überzeugung, die du hast. Es ist viel mehr als Taten, die dieser Überzeugung folgen können. Es ist mehr als bestimmte Angewohnheiten, die wir als Glaubenspraxis bezeichnen könnten. Glaube ist Leben. Glauben umfasst das ganze Leben. Glauben ist ein Wort,
das eine bestimmte Art zu leben beschreibt. Und zum anderen ist dieses Leben des Glaubens, diese Art zu leben, untrennbar mit der göttlichen Wirklichkeit verbunden. Jetzt muss ich mal gucken. Das war die Frage. Das heißt dann, Glauben bedeutet, dass Gott für mich und für dich eine Person ist. Ein Gegenüber. Jemand, der real existiert. Glauben, das heißt Gottes Wesen, also seine Liebe, seine Freude, Gottes Barmherzigkeit, seine Vergebung, sein Trost, seine Macht, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Hoffnung. Das ist für dich und für mich erfahrbar. Das ist keine Theorie, die dir irgendjemand erzählt, vielleicht in einem Gottesdienst hier vorne von der Kanzel als Predigt und du sagst, ja, ja, so sollte Gott sein, aber gespürt, erfahren habe ich das noch nie. Leben in göttlicher Wirklichkeit heißt, das ist nicht nur Fantasie, sondern Glauben heißt, Leben in Gottes Wirklichkeit heißt, ich bete, ich spreche also mit Gott. Und das ist kein Selbstgespräch, sondern ein Dialog. Ich erlebe, Gott ist da. Gott ist ein Gegenüber. Ich bin nicht alleine, wenn ich bete. Da ist jemand, der mich hört und der mich versteht und der mich ernst nimmt. Gott ist für mich ein Freund, der an meiner Seite ist, wenn ich jemand brauche zum Reden. Gott ist für mich ein Hirte, der mich versorgt, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich Mangel habe. Gott ist ein Herr, dem ich Rechenschaft geben kann und dem mir einen Auftrag gibt, der Sinn macht für mein Leben. Wenn diese Wirklichkeit Gottes in unserem Leben ist, in deinem, in meinem Leben ist, wenn uns das prägt, dann glauben wir. Und das heißt nicht, dass dann alle Probleme des Lebens gelöst wären. Aber was es heißt, ist, dass Glaube eine lebendige Beziehung zu dem unsichtbaren Gott ist. Und deswegen sprechen manche Leute dann auch von einem lebendigen Glauben. So ist das mit Glauben gedacht. Und mir ist das wichtig, das in diesem Gottesdienst auch nochmal auszusprechen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, dass Leute sagen, so eine Erfahrung mit Gott habe ich nicht gemacht. Ich weiß viel über Gott, aber diese Erfahrung einer lebendigen Wirklichkeit Gottes, einer Begegnung mit Gott, die kenne ich nicht. In dem, in diesem Bibeltext, den ich uns vorgelesen habe, finden sich zwei Begriffspaare. Einmal der von göttlicher Gegenwart in den Versen 11 und 12, die hatte ich auch vorhin im Text so etwas fetter gedruckt, und die Begriffspaare göttliche Wirklichkeit in Vers 17 und 19. Wenn ihr jetzt mal aufmerksam eure Bibeln lest, dann werdet ihr feststellen, dass sich diese Worte, diese Begriffe so nur in der Gute-Nachricht-Übersetzung finden. Alle anderen Bibelausgaben übersetzen das anders. Und vielleicht stellt sich dir ja dann die berechtigte Frage, ist es dann denn angemessen, die Antwort auf eine so wichtige Frage, was ist Glauben und wann glaubt jemand, auf eine einzige Bibelübersetzung zu stützen? Und weil diese Frage so berechtigt ist, lasst uns jetzt doch bitte einmal eine andere Bibelübersetzung anschauen, die Luther-Übersetzung. Und diese mit der guten Nachricht vergleichen. Da heißt es in der guten Nachricht, Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte. Und nach Martin Luther heißt es, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Das ist die spannende Frage. Wieso kann man denn erhalte sie in deinem Namen auch mit bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart übersetzen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jemand in einem Namen erhalten und bewahren. Habt ihr das schon mal gehört? Sagt das irgendjemand so? Ich habe Person XY in einem Namen XY erhalten oder bewahrt? Nein. Das ist eine Redewendung, die gibt es so im Deutschen gar nicht. Das ist eine wortwörtliche Übersetzung des griechischen Textes. Was ist damit gemeint? In demselben Gebet, was Jesus in Kapitel 17 betet, spricht er davon, dass er seinen Jüngern Gottes Namen offenbart hat. Das meint sicherlich, dass Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, zu Gott Vater zu sagen. Das war damals überhaupt nicht üblich so. Aber es geht um den Namen, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, den Namen Gottes, den seinen Jüngern gegeben hat, um mehr als nur um ein Wort, das es auszusprechen gilt. Es geht bei dem Namen um Gottes Wesen, Gottes Art, Gottes Heiligkeit. Jesus selbst war für seine Jünger ein Anschauungsunterricht in Sachen, wer ist Gott? Wie und wer ist Gott? Wenn sie Jesus anschauten, dann konnten sie verstehen, was es heißt, Gott ist Liebe, Gott ist ein Hirte, fürsorglich, Gott ist gerecht. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also in Jesus ist Gott ein Mensch geworden, zugänglich, verständlich für uns. In Jesus ist Gott gegenwärtig. In Jesus ist Gottes Gegenwart auf die Erde zu uns gekommen, für die Jünger damals und für uns heute. Und deswegen ist die Übersetzung, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, verständlicher als die Luther-Übersetzung, erhalte sie in deinem Namen. Und diese Übersetzung, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, ist absolut zutreffend. Dann schauen wir uns das zweite Begriffspaar an. Johannes 17, Vers 17, gute Nachricht, heißt es, lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Und in der Luther-Übersetzung heißt es dagegen, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Der letzte Satz ist schön kurz. Wieso kann man das übersetzen, heilige sie in der Wahrheit, mit lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben? Denken wir kurz nach. Heilig ist in der Bibel die zentrale Eigenschaft Gottes. In dem Wort heilig schwingt alles andere mit, was man über Gott sagen könnte. Dass Gott allmächtig ist, dass er der Herr über allem anderen ist, dass er ewig und unvergänglich ist, dass er es ist, der die Welt erschaffen hat und erhält. In dem Wort heilig schwingt mit, dass Gott vollkommen ist, rein, gut, ohne Korruption, ohne Ambivalenz, mal so, je nach Tagesform. All das schwingt in dem Wort heilig mit. Und der Apostel Johannes, der auch das Johannesevangelium verfasst hat, beschreibt in seiner Offenbarung einer Vision, in der er die Engel in Gottes ewiger Welt geschaut hat, wie diese Engel vor Gott ständig rufen, Offenbarung 4, Vers 8, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist. So ist Gott, heilig. Und wenn Gott jetzt jemand heiligt, dann meint das, Gott erwählt jemand. Gott sucht sich jemand aus, zu ihm zu gehören. Gott sucht sich jemand aus, um an seiner Wirklichkeit teilzuhaben, in seinem Bereich zu sein, in seiner Nähe zu sein. Jemand, der den Gott heiligt, der ist dann Teil von Gottes Absichten und Plänen. Er ist in diesem Bereich von Gottes Wesen, von Gottes Wirklichkeit und wird davon geprägt. Und im Idealfall wird ein Mensch, den Gott heiligt, nur das tun und sagen, was auch den Absichten und dem Willen Gottes entspricht. Das heißt also, wenn Gott jemand heiligt, dann führt das dazu, dass jemand auch Gott dient. Wenn Gott dich heiligt, dann führt er dich auch dahin, dass du ihm dienst. Was verstehen wir unter heilig? Wir kennen das schon, ne? Ein falscher Heiliger. Das ist jemand, der einem bestimmten Anspruch nicht genügt. Das ist jemand, der Wasser predigt und Wein trinkt. Und sagt, ein Heiliger darf dieses und jenes nicht tun und er muss dieses und jenes tun. Und wenn nicht, dann ist er eben kein Heiliger. Und das ist aber etwas ganz anderes, als was in dem biblischen Sachverhalt gemeint ist. Und deswegen ist diese Übersetzung hier völlig korrekt. In deiner göttlichen Wirklichkeit leben, sagt Jesus, lass sie darin leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Ganz kurz möchte ich euch mit euch nachdenken darüber, was die Grundlagen für so eine lebendige Gottesbeziehung sind. Wie kommt das überhaupt zustande? Was ermöglicht es, dass es so ein Leben in göttlicher Wirklichkeit gibt? In aller Kürze, das erste ist, Jesus macht den Weg frei. Wir haben das vorhin schon gesehen. Jesus hat damals seinen Jüngern Gottes Gegenwart vermittelt. Durch Jesus ist Gottes Gegenwart auf die Erde gekommen, auch nach Dortmund, auch hier in diesen Gottesdienstraum heute Morgen. Und Jesus hat seine Jünger in Gottes Gegenwart, in Gottes göttlicher Gegenwart beschützt und bewahrt. Und in Vers 19 sagt Jesus, dass durch seinen Tod am Kreuz ein Leben in dieser göttlichen Wirklichkeit auch für dich und mich möglich ist. Das, was trennend war zwischen Gottes Gegenwart und uns, zwischen Gottes Gegenwart und dir und mir, das hat Jesus am Kreuz aus dem Weg geräumt. Das ist zerrissen, die Tür ist offen. Das war und ist das Werk von Jesus und das bleibt sein Ding und wir können das nicht machen. Wir können nicht fromme Klimmzüge machen, um in göttlicher Wirklichkeit zu leben. Dass wir in göttlicher Wirklichkeit leben können, dazu ist Gottes Wort sehr wichtig. Vers 17 heißt es ist Gottes Wort, das diese göttliche Wirklichkeit uns erschließt. Das ist Gottes Wort, was die Jünger aus dem Mund von Jesus gehört haben. Und dieses Wort Gottes aus dem Mund von Jesus finden wir heute in der Bibel. Dazu ist das ganze Neue Testament geschrieben worden. Und wir finden dieses Wort auch im Alten Testament, wenn wir es auf Jesus beziehen. Dass die Bibel solche Kraft hat, hängt mit dem Heiligen Geist zusammen, der in den Worten von Jesus am Werk war und ist. Jesus hat einmal gesagt, Gottes Geist allein macht lebendig. Menschliche Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Und deswegen kann es passieren, so wie wir das heute gehört haben von Norbert Kretschmer, dass jemand die Bibel in die Finger kriegt und liest darin und es macht zack und jemand begegnet göttlicher Wirklichkeit. Ja. Es passiert auch anders, das ist unverfügbar, aber Gottes Wort ist der Weg, wie er uns seine Wirklichkeit zeigt. Und ich finde diese Geschichte so verblüffend und interessant, wie in den Gefangenschaft ein Christ, der wegen seines Glaubens ins Gefängnis kam und dort ein Bibelteil geschmuggelt hatte und ihn las. Und dann kam sein Aufseher, entdeckte das, nahm ihm den Bibelteil ab und benutzte ihn, um Zigaretten zu drehen. Und jedes Mal, bevor er dann die nächste Zigarette drehte, guckte er da rein, was denn da drauf stand. Und nachdem er den Bibelteil aufgeraucht hatte, war er in Gottes göttlicher Wirklichkeit und er ist zum Glauben gekommen. Also, ja, also geht auch anders, aber selbst so, wollen wir mal sagen, vom Geringeren der Schluss aufs Größere. Und ein letzter Gedanke, was wichtig ist, als Grundlage, mit Jesus auf dem Weg zu Menschen. Das Leben in der göttlichen Wirklichkeit hängt damit zusammen, das wird hier ganz klar gesagt, dass ich mich von Gott, dass du dich von Gott in Dienst nehmen lässt, dass du dich von Gott bewegen lässt. Vers 7, lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Und Vers 18, Vers 17 war das und Vers 18, ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Das ist der Dienst. Das heißt, diese Dimension, dass Gott uns und unseren Glauben auf eine Welt bezieht, die den Glauben noch nicht kennt, das hat ganz viel damit zu tun, dass unser Glaube lebendig ist und bleibt und wir in der göttlichen Wirklichkeit bleiben. Zum Schluss die Frage, wie geht das denn? Wie finde ich solch einen lebendigen Glauben und wie bleibe ich darin? Und das Erste ist, lass Gott an dir handeln. Du und ich, wir können gar nichts dafür tun. Jesus betet für dich, heißt es hier. Er vermittelt dir seine göttliche Gegenwart. Gott bewahrt und beschützt dich in seiner göttlichen Gegenwart, heißt es in diesem Predigtext. Er, Gott, lässt dich in seiner göttlichen Wirklichkeit leben. Und weiter heißt es, durch sein Wort erschließt er dir diese Wirklichkeit. Und als letztes, Jesus gibt sein Leben für dich, damit du in dieser göttlichen Wirklichkeit leben kannst und zum Dienst geweiht bist. Wie finden wir das? Indem wir Gott an uns handeln lassen. Indem wir das an uns geschehen lassen. Indem wir uns dafür öffnen. Ich würde das als eine aktive, passive Haltung beschreiben. Das klingt paradox, aber das meint, ich entscheide mich, du entscheidest dich bewusst dafür, dass Gott an dir handeln kann. Dass Gott durch seinen Geist dich berührt und verändert. Und das fängt damit an, dass du und ich, dass wir aufhören, Dinge zu tun, zu rotieren, zu machen. Dass wir uns dem aussetzen, was Gott an uns tun will. Wie unruhig sind unsere Tage? Wie viel Action gibt es? Wenn du von Gott berührt werden willst, wenn du in Gottes Wirklichkeit leben willst, brauchst du Momente der Ruhe und der Stille in deinem Leben, in deinem Alltag. Es gibt die 5 Minuten auf dem stillen Örtchen. Die sind auch dafür brauchbar, aber ich würde mal sagen, auf Dauer reicht es nicht. Wo findest du das? Wo setzt du dich der Bibel aus, Gottes Wort? Im Gottesdienst, das ist gut. Aber hast du für dich Zeiten, wo du mit Bibelworten schwanger gehst, wo du das auf dich wirken lässt? Und mein zweiter Punkt, nimm dir Zeit, all das braucht Zeit und Ruhe. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diesen Raum der Stille in unserer Passionszeit, Osterzeit haben. Ein Raum, in dem es möglich ist, göttliche Wirklichkeit zu erfahren. Nicht, weil dieser Raum heilig wäre, ein Tempel, weil er so schön dekoriert wäre und geschmückt wäre, sondern weil es ein Raum ist, der dafür reserviert ist, in dem du Ruhe haben kannst, passiv zu werden vor Gott und zu sagen, tu das an mir, vermittle mir deine göttliche Gegenwart. Erschließe mir diese Wirklichkeit durch dein Wort. Und ein letzter Gedanke, folge Jesus, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Lass dich in Dienst nehmen. Gottes Geist sagt uns eine Menge über die Welt, über die Menschen um uns herum, die mit Glauben nichts zu tun haben. Gottes Geist bewegt uns dahin, für diese Menschen zu beten und ihnen zu helfen und unseren Glauben mit ihnen zu teilen. Lassen wir uns davon bewegen. Dann leben wir in göttlicher Wirklichkeit. Denn das ist es, wohin Gott uns bewegt. Und Jesus folgen, das heißt auch Jesus Rechenschaft geben über das, was wir tun. Es gibt so viel zu sagen über dieses Leben in göttlicher Wirklichkeit. Das zu entdecken, ist die größte Überraschung meines Lebens gewesen, nachdem ich christlich erzogen wurde und Andachten und Kindergottesdienst und Weihnachtsfeiern mit Bibel, Weihnachtsevangelium Dutzende von Malen gehört hatte, war es so eine Überraschung zu sitzen und zu erleben, Jesus ist da. Gott ist da. Dieser Jesus, dieser Gott ist da, so gewiss, wie ihr hier mir gegenüber sitzt, ist er da und ich muss mich dem stellen. Ich muss meine Antwort diesem Gott geben. Ich muss entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das führt in ein Leben in göttlicher Wirklichkeit und das ist das beste Leben, das es gibt. Das ist ein Abenteuer, das ist Glauben. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, danke, dass du für uns betest, auch heute noch, dass wir in dieser göttlichen Wirklichkeit sind und leben. Jesus, du weißt jeden Einzelnen, wie er hier steht. Du weißt, für wen das alles auch noch fremd ist und nicht eigenes erleben und erfahren. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einen Hunger danach wächst, in dieser Wirklichkeit von dir zu leben. Und dass wir dich kennenlernen und vertraut werden mit dir. Und dass eine Beziehung wächst und tiefer wird. Jesus, danke, dass du alles vorbereitet hast, dass es so sein kann und dass du darauf wartest, dass wir unsere Hände öffnen und dass wir sagen, ja, ich will das und dass wir Zeit haben zu warten, dass wir dir begegnen. Gib uns die Geduld und gib uns die Ruhe dafür und gib uns die Erwartung, dass du tatsächlich gegenwärtig bist, in der Welt, in der wir leben, in unserer Welt, in unserem Leben. Amen. Genau. Und das ist der Raum der Stille.
Wir wollen ein paar Lieder mit euch singen und dabei ganz bewusst Gott in den Mittelpunkt stellen. Ich lade euch herzlich dazu ein, vielleicht die Gedanken, die gerade in eurem Kopf kreisen, die vom Alltag kommen, vom Alltagsstress, hinter euch zu lassen oder auch ganz bewusst vor Gott zu legen und über die gerade gehörten Gedanken nachzudenken. Nutzt die Zeit. Broken within.
Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. O, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Ins tiefste Meer versenkt. Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt.
Thank you.
Wir wollen als letztes mit euch ein Lied singen, was einige von euch bestimmt schon ganz oft gesungen haben. Von unserer Band kannte es nur eine einzige Person. Aber ich finde das cool, wenn wir das nochmal zusammen singen, auf den Text achten und das so zum Abschluss nehmen.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ja, mir bleibt jetzt noch, euch einen dicken Strauß Einladungen zu überreichen. Ich lade euch ein, hier vorne zu den Stühlen zu kommen. Da sind Leute, die mit euch beten wollen. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, euch jetzt einfach etwas bewegt habt in diesem Gottesdienst, seid ihr herzlich eingeladen, dorthin zu kommen und es einfach mit anderen Menschen zu teilen und vor Gott zu bringen. Ich lade euch ein, draußen im Foyer ist die Gesprächsinsel wieder, mit Menschen aus der Gemeindeleitung in Kontakt zu treten und zu reden. Ich lade euch ein zu einer Tasse Kaffee oder Tee oder Sprudel. Ich lade euch ein zu einem Teller Suppe. Die Bänder, ihr wisst, ne, eure Gesprächspartner. Da hinten wird noch gewunken. Wer noch keine hat, kann sich auch gerne draußen noch eins holen. Ich lade euch ein, einfach Gemeinschaft miteinander zu haben jetzt nach dem Gottesdienst. Und ich wünsche uns allen auch noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Und der Rolf wird uns noch den Segen zusprechen.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit einem Leben in seiner göttlichen Wirklichkeit. Er erschließe dir diese göttliche Wirklichkeit immer wieder durch sein Wort, wenn du in der Bibel liest, dass du Gott begegnest, seiner Gegenwart entdeckst. Und so sei der Friede Gottes, der höher ist als alle Gedanken, die uns beschäftigen und auch manchmal belasten. Dieser Friede Gottes sei mit dir durch Jesus Christus. Amen.